Stell dir vor, der detaillierte Bauplan für eine utopische, vollkommen fehlerfreie Gesellschaft passt nicht in so ein riesiges, tausendseitiges politisches Manifest.
Was ja eigentlich die Norm ist bei solchen großen Konzepten.
Genau. Normalerweise hast du da komplexe Gesetzestexte oder ellenlange soziologische Abhandlungen. Aber stell dir vor, dieser gesamte gesellschaftliche Entwurf passt auf einen winzigen Zettel.
Quasi präzise komprimiert in ein extrem strenges literarisches Raster.
Ja, absolut. Und damit willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du auf diese ausführliche, gedankliche Entdeckungsreise mitkommst.
Wir haben heute nämlich echt eine Quelle vor uns, die so absurd verdichtet ist, dass sie uns zwingt, unsere üblichen Lesegewohnheiten einfach mal komplett über Bord zu werfen.
Oh ja. Wir bewegen uns heute tatsächlich auf einem philosophischen Territorium, das fast schon unverschämt minimalistisch ist, oder?
Definitiv. Also, wenn wir den Text jetzt mal in seiner reinen physischen Form betrachten, sprechen wir im Grunde genommen von einem einzigen, hochkomplexen Satz.
Ein einziger Satz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Quelle trägt den denkbar schlichten Titel »Eingefügter Text«.
Sehr geheimnisvoll irgendwie.
Total. Es handelt sich um ein Zitat vom 28. März 2020, verfasst von jemandem unter dem Pseudonym Butterblume.
Richtig. Und dieser eine Satz von Butterblume behandelt das Wesen des Haikus.
Genau, das japanische Kurzgedicht. Und direkt im Anschluss an diesen Satz finden wir nur noch so eine winzige Notiz. Da steht einfach nur Liste der Blogbeiträge, die ein Haiku beinhalten. Und das Ganze ist versehen mit dem Status at work, also in Klammern.
Ja, und das ist dann auch schon unser gesamtes Material für heute. Keine Kapitel, keine Fußnoten, gar keine Erklärungen.
Nichts. Ein absolut minimaler Input. Aber, und das ist ja der Wahnsinn hier, das baut eine enorme Fallhöhe auf.
Weil Butterblume das Haiku eben nicht einfach in dieser harmlosen Ecke der traditionellen Naturlyrik belässt?
Genau das dachte ich mir auch beim Lesen. Man denkt ja an Kirschblüten und fallende Blätter, ne?
Ja, klassisches Haiku eben. Aber hier wird diese streng reglementierte, ultrakurze Gedichtform zu einem radikalen psychologischen und gesellschaftlichen Werkzeug erhoben.
Und genau das ist die Mission für unsere heutige Analyse. Wir müssen gemeinsam herausfinden, wie eine derart starre literarische Form zu so einem philosophischen Motor werden kann.
Ein Motor, der uns in eine völlig andere Geisteshaltung zwingen soll.
Richtig. Weil der Text startet ja direkt mit einem total frontalen Widerspruch. Ich lese das mal kurz vor.
Gerne.
Also, Butterblume definiert den Akt des Haiku-Schreibens als Selbstaufgabe bei gleichzeitiger Nichtaufgabe des lebendigen Wesens.
Da stolpert man unweigerlich, wenn man das zum ersten Mal liest.
Total. Ich dachte mir nur, warte mal. Wie kann ich denn mein Selbst aufgeben, aber gleichzeitig ein lebendiges Wesen bleiben? Das ist doch ein Paradoxon.
Das ist es. Und um diesen Knoten aufzulösen, bedarf es einer sehr, sehr präzisen Trennung. Eine Trennung zwischen dem, was wir im Alltag als unser Selbst bezeichnen, und unserer reinen Existenz.
Okay, drösel das mal für uns auf. Was meint Selbst in diesem Kontext?
Das Selbst meint hier ganz klar das Ego. Also diese ständige, erzählende Stimme in unserem Kopf.
Die Stimme, die nie die Klappe hält.
Genau die. Die Stimme, die ständig alles bewertet, die sich Sorgen um die Zukunft macht oder ewig über die Vergangenheit grübelt.
Ah, okay. Wenn wir das mal irgendwie greifbar machen wollen, hilft da vielleicht ein Blick in die Psychologie von so extrem fokussierten Zuständen?
Wie meinst du das genau?
Also, stell dir vor, du stehst als Surfer auf einem Brett und da rollt eine massive lebensgefährliche Welle direkt auf dich zu.
Okay, ein absolutes Extremszenario.
Genau. In diesen wenigen Sekunden, in denen du die Balance hältst, existiert dein Alltags-Ich ja überhaupt nicht mehr.
Stimmt. Weil da schlichtweg gar kein kognitiver Raum mehr ist.
Richtig. Du denkst in dem Moment nicht an eine offene Stromrechnung oder an den Ärger mit dem Nachbarn gestern. Das narrativierende Ego ist komplett abgeschaltet. Und das wäre dann quasi die Selbstaufgabe, von der Butterblume spricht.
Das ist ein wirklich sehr treffendes Bild. Denn paradoxerweise bist du ja in genau diesem Moment des mentalen Abschaltens physisch und neuronal maximal präsent.
Du bist wacher als jemals zuvor.
Absolut. Dein Herzschlag, deine Reflexe, deine räumliche Wahrnehmung im Hier und Jetzt, das läuft alles auf absoluten Hochtouren. Und das ist eben diese Nicht-Aufgabe des lebendigen Wesens.
Krass. Der kritische Verstand, der die Realität ja normalerweise filtert und sich selbst darin immer irgendwie beobachtet, der hat den Raum einfach verlassen.
Aber das rohe Leben, die reine physische Existenz, ist geblieben.
Das leuchtet mir im Kontext von so Extremsportarten oder, sagen wir mal, bei musikalischer Improvisation auch sofort ein.
Ja, da gibt es diesen Flow-Zustand.
Genau, der Flow. Weil da eine Naturgewalt oder ein rasantes Tempo den Menschen förmlich in diesen Zustand zwingen. Aber, und das bringt mich zu einer echten zentralen Frage an diesen Text, ein Dichter sitzt in der Regel völlig gefahrlos an einem Schreibtisch.
Da rollt keine Welle auf ihn zu.
Eben, da rollt keine Welle, die ihn zwingt, im Moment zu sein. Wie soll also ausgerechnet das Schreiben von einem Haiku jemanden in dieses existenzielle Paradoxon zwingen?
Naja, die Zwangsläufigkeit entsteht hier durch die extreme formale Restriktion.
Also die Regeln des Haikus.
Ganz genau. Das traditionelle Haiku zwingt den Autor in ein extrem enges Korsett. Meistens sind es ja nur diese 17 Silben. Da gibt es einfach keinen Platz für irgendwelche Ausschweifungen.
Okay, verstehe.
Wenn du also versuchst, in diesem minimalen Rahmen deine komplexen Befindlichkeiten oder deine politischen Meinungen unterzubringen.
Oder die eigene Lebensgeschichte.
Ja, genau. Dann scheiterst du unausweichlich. Das Format an sich schneidet den Raum für das Ego physisch einfach weg.
Das heißt, du musst fast jedes Adjektiv, jede Selbstdarstellung rigoros streichen, bis wirklich nur noch die nackte Essenz einer Beobachtung übrig bleibt.
Richtig. Du kannst nicht schreiben, ich war heute so traurig, als ich den Baum sah. Da ist kein Platz für das Ich.
Das bedeutet also, die formale Begrenzung des Gedichts fungiert wie so ein, naja, wie ein sehr feinmaschiger Filter.
Ein schönes Bild, ja.
Und an diesem Filter bleibt das große, sperrige Ego dann zwangsläufig hängen, weil es einfach nicht durch die Maschen passt.
Exakt. Der formale Zwang blockiert diese narrative Stimme. Und wenn dieses erzählende Ego, das sich ja immer in den Vordergrund drängen will, einmal aus dem Weg geräumt ist,
was passiert dann?
Dann bekommt das lebendige Wesen überhaupt erst die Möglichkeit, wirklich ungefiltert in den Text einzufließen. Das Schreiben des Haikus wird bei Butterblume also zu einer regelrechten psychologischen Entleerungstechnik.
Wow, der Dichter wird also gar nicht zum Erzähler einer Geschichte, sondern quasi zu einem transparenten Kanal für die bloße Wahrnehmung?
Ganz genau. Er ist nur noch Beobachter.
Okay, aber wenn das Ego nun also durch diese strenge Form herausgefiltert wurde und wirklich nur noch das rohe, wahrnehmende Wesen übrig ist, was treibt dieses Wesen dann überhaupt noch an?
Eine sehr gute Frage.
Weil wenn der Verstand nicht mehr aktiv plant und Sätze formuliert, was passiert dann im Kopf der Person, die da diese wenigen Silben setzt?
Butterblume verortet diesen Zustand in einem Raum, der im Text als in dem Nichts der reinen Bewegung beschrieben wird.
Oh Mann, okay, das ist dann schon der nächste konzeptionelle Widerspruch, den wir uns hier echt mal genauer ansehen müssen.
Ja, da müssen wir tiefer graben. Ein Nichts, das sich bewegt, widerspricht ja unserer physikalischen und auch unserer logischen Intuition total fundamental.
Komplett? Ich meine, nichts impliziert doch Abwesenheit. Und Bewegung impliziert Energie und Präsenz.
Wir assoziieren das Nichts normalerweise mit so etwas wie einem schwarzen Loch.
Ja, mit absoluter Kälte und Stillstand. Ein leerer Raum, in dem einfach gar nichts passiert.
Aber Butterblume spricht hier von reiner Bewegung. Und das ist ganz klar ein extrem aktiver Zustand.
Um das irgendwie greifbar zu machen, habe ich bei der Vorbereitung an ein unbeschriebenes Blatt Papier gedacht.
Oh, das ist ein interessanter Ansatz.
Das weiße Papier an sich ist ja quasi ein Nichts. Da ist keine Struktur, keine Bedeutung, absolut keine Aussage.
Es ist komplett leer, ja. Aber, und das ist entscheidend, es ist eben nicht tot.
Genau das ist der Punkt. Diese vollkommene Leere ist eher wie eine gespannte Feder, finde ich.
Mhm, eine potenzielle Energie.
Ja, in dem Moment, in dem der Dichter den Stift ansetzt und diese wenigen stark begrenzten Haiku-Wörter auf das Weiß fallen lässt, da entsteht plötzlich diese Bewegung.
Und der leere Raum um die Wörter herum macht diese Bewegung überhaupt erst mächtig.
Richtig. Dieser viele Platz auf dem Papier verleiht den wenigen Silben eine Gravitation, ein Gewicht, das sie in einem dicht bedruckten Roman niemals haben könnten. Das Nichts wartet hier quasi nur auf diesen minimalen Impuls.
Diese Analogie der gespannten Leere trifft den Kern der Aussage wirklich hervorragend. Und Butterblume überlässt die Definition dieser Kraft ja glücklicherweise nicht einfach nur unserer reinen Spekulation.
Stimmt, der Text liefert uns da ja den exakten Begriff.
Ja, Butterblume setzt dieses Nichts der reinen Bewegung in Klammern gleich mit der Orexis und definiert diese wiederum sofort als die reine Empfindung.
Wenn wir uns da mal die Etymologie ansehen, wird auch echt deutlich, welch massives philosophisches Konzept da in einem einzigen Wort aufgerufen wird.
Das ist wirklich enorm.
Orexis stammt aus dem Altgriechischen, richtig?
Korrekt. In der antiken Philosophie, also besonders bei Aristoteles, beschreibt Orexis ein Streben, ein grundlegendes Begehren oder auch einen inneren Appetit.
Also ein echter Trieb?
Genau. Es ist der fundamentale Antrieb, der Lebewesen überhaupt erst zur Handlung bewegt. Und zwar, bevor die rationale Überlegung überhaupt einsetzt.
Ah, okay. Und Butterblume spitzt diesen Begriff hier ja extrem zu, indem er spezifisch als reine Empfindung definiert wird.
Ja, da wird der Begriff quasi noch weiter gefiltert.
Da müssen wir, glaube ich, kurz anhalten und das für unsere Zuhörer noch ein bisschen präzisieren. Was genau trennt diese reine Empfindung von der Art und Weise, wie wir normalerweise durch unseren Alltag navigieren?
Wie meinst du das im Alltag?
Naja, wenn ich morgens aus dem Haus trete und mich über einen plötzlichen Regenschauer ärgere, dann ist das doch auch eine Empfindung, oder? Warum ist das im Sinne von Butterblume keine reine Empfindung?
Ganz einfach, weil sich in deinem Beispiel sofort wieder das Ego einschaltet.
Ah, okay.
Wenn du den kalten Regen spürst, benötigt dein Gehirn ja wirklich nur Millisekunden, um eine komplette Erzählung zu starten.
Ah, ja.
Schon wieder Regen, jetzt wird meine Kleidung nass, ich werde zu spät zur Arbeit kommen, mein ganzer Tag ist ruiniert.
Exakt.
Und das ist eine intellektuell völlig aufgeladene, stark bewertende Interpretation der Realität. Du nimmst die Realität an sich gar nicht mehr wahr, du nimmst nur noch deine eigene Bewertung der Realität wahr.
Wahnsinn. Das heißt, die Orexis, diese echte, reine Empfindung, die tritt in der winzigen Zeitspanne genau davor auf.
Exakt. Es ist das komplett ungefilterte Erleben des fallenden Tropfens. Der rein physische Eindruck der Feuchtigkeit auf der Haut, das Geräusch des Aufpralls auf dem Boden.
Alles isoliert betrachtet?
Ja, isoliert. Bevor der Verstand anfängt, ein Urteil darüber zu fällen. Es ist ein hochaktiver Zustand des physischen und mentalen Erlebens, völlig befreit von der eigenen Biografie.
Die Bewegung in diesem Nichts entsteht also nicht durch kognitive Analyse, sondern aus dem völlig nackten Kontakt mit der reinen Gegenwart. Das ist stark.
Und genau das macht das Haiku laut Butterblume möglich.
Okay, wir haben bis hierhin also wirklich zwei wesentliche Erkenntnisse aus diesem einen Satz gewonnen. Das Haiku fungiert als rigider Filter, der das Ego blockiert.
Richtig.
Und in der dadurch entstehenden Leere wird die Orexis, also diese reine Empfindung, als treibender Motor aktiv. Das klingt alles nach einer extrem anspruchsvollen Form der Meditation.
Das ist auch. Aber das wirft natürlich unweigerlich die Frage nach dem Warum auf. Wozu dieser enorme mentale Aufwand?
Ja, weil Butterblume belässt uns eben gerade nicht in einer friedlichen Zen-Blase der reinen Beobachtung. Das Ziel wird im Text fast schon schockierend konkret und auch ziemlich weltlich formuliert.
Der Text spannt hier einen Bogen, der den Rahmen der reinen Ästhetik oder Poesie weit, weit hinter sich lässt.
Und was für einen Bogen? Diese Selbstaufgabe geschieht laut Quelle, ich zitiere, auf dem Weg nach Neu-Weimar, der idealen Polis.
Ein unglaublicher Satz.
Lass uns diese kulturelle Kollision mal kurz visualisieren.
Ja.
Wir starten mit einer tief in der japanischen Kultur verwurzelten Gedichtform, dem Haiku.
Ja.
Dann katapultiert uns der Text plötzlich ins antike Griechenland, zur Polis, also dem politischen Konzept des idealen Stadtstaates.
Ein riesiger Sprung.
Und als wäre das nicht schon wild genug, bekommt dieses antike Ideal dann den Namen Neu-Weimar. Weimar, das Epizentrum der deutschen Klassik, das Symbol für Humanismus, für Goethe und Schiller.
Das ist ein intellektuelles Crossover, das geradezu absurd wirkt im ersten Moment.
Total. Auf den ersten Blick wirkt es wie so ein willkürlicher Mix historischer Epochen.
Aber, und das ist das Spannende, wenn wir die philosophischen Konzepte hinter diesen Begriffen betrachten, dann greifen die wie Zahnräder ineinander.
Okay, erklär das bitte.
Es ist im Grunde der Versuch von Butterblume, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft komplett neu zu definieren.
Aber wie funktioniert diese Brücke genau? Ich meine, wenn jemand jetzt 17 Silben über einen fallenden Ast schreibt, wie baut dieser Akt eine neue, ideale Gesellschaft nach dem Vorbild der antiken Griechen und der deutschen Klassiker.
Das fragt man sich zu Recht.
Das ist doch ein gewaltiger Sprung von der Mikroebene der persönlichen Poesie auf die Makroebene einer politischen Staatsform.
Der Sprung ist aber logisch, wenn wir uns mal fragen, woran utopische Gesellschaftsformen in der Realität eigentlich in der Regel scheitern.
Naja, an der Umsetzung.
Sie scheitern selten an mangelnden Ressourcen oder an falsch formulierten Gesetzen. Sie scheitern fast immer am Egoismus ihrer Mitglieder.
Ah, da schließt sich der Kreis zum Ego.
Genau. Die Polis, im antiken griechischen Verständnis, war ja nicht einfach nur eine geografische Stadt. Sie war die Gemeinschaft der Bürger.
Das Gemeinwesen.
Richtig. Und eine ideale Polis kann unmöglich aus hyperindividualistischen Menschen bestehen, die ständig nur ihre eigenen Narrative bedienen.
Menschen, die quasi nur nach persönlichem Vorteil streben und, wie wir eben besprochen haben, unfähig sind, die Realität mal ungefiltert wahrzunehmen.
Exakt. Du brauchst für so eine ideale Polis Bürger, die in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse für das große Ganze zurückzustellen, die fähig sind zur Selbstaufgabe.
Und genau hier kommt dann Weimar ins Spiel, oder?
Weimar steht in der deutschen Geistesgeschichte ja für das Ideal der ästhetischen Erziehung des Menschen.
Friedrich Schiller.
Genau der. Schiller formulierte den Gedanken, dass Kunst nicht primär der bloßen Unterhaltung dient, sondern den Menschen moralisch und geistig formt.
Also die Auseinandersetzung mit der Kunst macht den Menschen überhaupt erst fähig, ein vernunftgeleiteter, freier Bürger zu sein.
Richtig. Und Butterblume nimmt nun dieses klassische Weimar-Konzept und radikalisiert es durch das extrem strenge Haiku.
Das würde ja dann bedeuten, dass der Akt des Schreibens für Butterblume eigentlich gar kein literarischer Selbstzweck ist.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist ein knallhartes politisches Training?
Ganz genau. Das Haiku ist quasi die Mikropraxis für die Makroutopie. Wer sich dem Zwang dieser Form unterwirft, wer es wirklich schafft, sein Ego auszuschalten und aus der reinen Empfindung heraus zu existieren,
der formt in diesem Moment nicht einfach nur ein nettes Gedicht auf einem Blatt Papier.
Nein. Diese Person formt ihren eigenen Charakter. Sie trainiert die exakte mentale Haltung, die notwendig ist, um Teil einer idealen Gesellschaft zu sein.
Wahnsinn.
Das heißt, jeder Moment der Selbstaufgabe beim Dichten ist ein tatsächlicher, messbarer Schritt auf dem Weg nach Neuweimar.
So argumentiert der Text, ja. Ohne diesen ständigen, manipulierenden Lärm des eigenen Egos.
Das ist eine absolut gewaltige Vision.
Wir sprechen hier über die Transformation der kompletten Realität durch extreme, formale Reduktion. Wir sind gedanklich echt in den absolut höchsten Sphären der philosophischen Weltrettung angekommen. Wir haben gerade die Baupläne für Utopia entschlüsselt.
Und genau an diesem Punkt, also auf dieser extremen theoretischen Höhe, da zwingt uns die Quelle plötzlich zu einem ganz drastischen Realitätsabgleich.
Oh ja. Das ist der Teil, der diesem unfassbar dichten Text so eine wunderbar menschliche, fast schon banale Ebene verleiht.
Finde ich auch großartig.
Weil nach diesem elitären Manifest, nach diesem fordernden Ausrufezeichen hinter der idealen Polis, steht da in ganz unscheinbaren Klammern einfach nur, wird fortgesetzt.
Ein extremer Stilbruch.
Und es geht ja noch pragmatischer weiter. Direkt darunter finden wir diese nüchterne Notiz, Liste der Blogbeiträge, die ein Haiku beinhalten. Und der Status dieser Liste lautet at work.
At work, ja.
Das ist doch ein herrlicher Bruch. Wir fallen hier vom Olymp der vollendeten philosophischen Erkenntnis direkt in das Backend eines noch völlig unfertigen Blogs.
Das stimmt. Aber dieser Kontrast entwertet die vorherige große Theorie jedoch nicht. Im Gegenteil.
Wie meinst du das?
Er verankert sie in der Realität. Er schützt diese ganze Philosophie davor, zu einer reinen, elitären, intellektuellen Spielerei zu verkommen.
Weil er uns zeigt, dass die Utopie eben noch lange nicht erreicht ist.
Ganz genau. Weil er uns zwingt, den Prozesscharakter dieser Philosophie zu akzeptieren. Es ist wahnsinnig faszinierend, abstrakte Theorien über Neuweimar zu konstruieren und diese reine Empfindung zu glorifizieren.
Klar, das macht Spaß.
Aber das wird fortgesetzt und besonders das At Work verdeutlichen eben, dass dieser ideale Zustand kein Lichtschalter ist, den man einmal umlegt, um danach für immer erleuchtet zu sein.
Man schreibt also nicht ein einziges perfektes Haiku und ist dann dauerhaft ein idealer, fehlerfreier Bürger.
Nein, die ideale Polis existiert noch nicht. Weder global noch in der Person des Autors Butterblume selbst.
Die Selbstaufgabe, dieses ständige Zurückdrängen des Egos, das muss jeden Tag aufs Neue mühsam erkämpft werden.
Jeden Tag. Jeder unfertige Blogbeitrag, Jedes neue Haiku, das dann noch in Arbeit ist, ist ein erneuter Versuch, den Filter wieder anzusetzen.
Philosophie ist hier also keine in Stein gemeißelte, vollendete Lehre, die man irgendwie in einem Museum bewundern kann.
Nein, sie ist fortlaufende, oft sehr unglamouröse Arbeit an sich selbst. Die Existenz dieser unfertigen To-Do-Liste macht das Manifest am Ende überhaupt erst glaubwürdig und lebendig.
Weißt du, diese Bodenständigkeit ganz am Ende, die macht diese enorme intellektuelle Reise, die wir heute durch diesen einen Satz gemacht haben, auch für uns so wahnsinnig zugänglich.
Absolut.
Wir alle sind im Grunde permanent at work. Und das ist vielleicht der praktischste Ansatzpunkt, den wir aus unserer heutigen Entdeckungsreise mitnehmen können.
Die Anwendung im eigenen Leben.
Genau. Wenn du, ja du, der uns gerade zuhört, das nächste Mal im Alltag etwas formulierst und hey, das muss überhaupt kein japanisches Haiku sein.
Das wäre vielleicht auch etwas viel verlangt.
Eben. Vielleicht ist es einfach nur eine kurze, hastig getippte Textnachricht an einen Freund, eine wichtige Arbeits-E-Mail oder ein Kommentar irgendwo im Internet.
Da lauert das Ego ja überall.
Oh ja. Versuch einfach mal, genau in diesem Moment kurz innezuhalten. Frag dich für den Bruchteil einer Sekunde, kommuniziere ich hier gerade aus meinem lauten, narrativen Ego heraus?
Will ich mich profilieren?
Genau. Versuche ich gerade krampfhaft klug zu wirken, mich zu rechtfertigen oder mich über jemanden zu erheben? Oder gelingt es mir vielleicht, diesen Ballast wegzulassen und die Dinge durch die Linse dieser reinen Empfindung zu betrachten? Wirklich fokussiert und ganz präsent.
Das ist der Schlüssel.
Die tägliche Arbeit an unserem eigenen kleinen Neu-Weimar beginnt vielleicht genau dort, in diesen winzigen, unscheinbaren, alltäglichen Momenten der Kommunikation.
Diese Übertragung auf den ganz normalen Alltag ist definitiv der logische nächste Schritt. Doch wenn wir die Konsequenz dieser Philosophie von Butterblume wirklich bis zum absoluten Ende durchdenken wollen, dann müssen wir den Blick zwingend noch ein letztes Mal wenden.
Okay, wohin?
Auf die Person, die diese Worte am Ende aufnimmt. Wir haben ja jetzt sehr intensiv beleuchtet, welche radikale Leistung der Autor, also Butterblume, erbringen muss.
Dass der Autor sich durch die Form des Haikus selbst aufgeben muss.
Richtig. Er muss das Ego umgehen, um aus dem Nichts der reinen Bewegung herauszuschöpfen. Aber diese gesamte empfindliche Kette reißt unweigerlich ab, wenn sie auf einen unvorbereiteten Empfänger trifft.
Oh wow, okay.
Wenn du als Lisa mit all deinen festgefahrenen Überzeugungen, mit deinem lauten Alltagsego und deinem ständigen Drang zu bewerten, an einen solchen Text herantrittst,
dann blockiere ich den Text.
Dann wirst du ihn niemals in seiner reinen Form empfangen können. Du wirst immer nur die Reflexion deines eigenen Egos darin sehen.
Das ist Wahnsinn. Das wirft einen massiven Gedanken auf, den wir den Hörern mitgeben müssen. Vielleicht erfordert das wahrhaftige Lesen eines Textes ja einen ebenso brutalen Akt der Selbstaufgabe wie das Schreiben selbst.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Vielleicht musst auch du, wenn du liest, erst komplett zu diesem Nichts der reinen Bewegung werden, um die Grenzen von Neu-Weimar überhaupt überschreiten zu dürfen. Was für ein gigantischer Gedanke zum Schluss. Ich danke dir, dass du dich heute mit uns in dieses kleine, aber echt unendlich tiefe Gedankengebäude gewagt hast. Bis zu unserer nächsten Entdeckungsreise.